ein KI-Podcast vom Lotuspfad Paderborn. Anna und der Dharma. Nahrung 1. Geistige Nahrung. Verstehen, was wir täglich aufnehmen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben gesehen, wie Verlangen entsteht und wie es sich zu Anhaften verhärten kann. Heute betrachten wir eine oft unterschätzte Frage. Wovon lebt dieser Prozess eigentlich? Der Buddha sprach von Nahrung, auf Pali Ahara. Gemeint ist nicht nur das, was auf dem Teller liegt. Auch Sinneseindrücke, Absichten und Bewusstsein werden ständig genährt. Was wir aufnehmen, wird Teil unseres inneren Klimas. Bei Anna beginnt diese Einsicht noch vor dem ersten Kaffee. Anna und der Morgen voller Reize. Anna wacht auf und greift im Halbschlaf zum Handy. Nur kurz um die Uhrzeit prüfen. Dann sieht sie eine Nachricht, zwei Schlagzeilen, eine Wetterwarnung und ein Foto von einer Bekannten im Urlaub. Noch bevor sie aufgestanden ist, fühlt sie sich leicht gereizt und zurückgeblieben. Beim Frühstück bemerkt sie es. Der Kaffee schmeckt kaum, weil ihr Kopf bereits in Kommentaren, Vergleichen und To-Do-Listen hängt. Früher hätte sie gedacht, ich bin heute einfach schlecht drauf. Jetzt fragt sie genauer, was habe ich meinem Geist gerade zum Frühstück gegeben? Sie legt das Handy weg, schaut aus dem Fenster und spürt die Tasse in ihren Händen. Nach einer halben Minute greift ihre Hand wieder zum Display. Der Rückfall zeigt, ihr Geist ist schon auf Nachschub eingestellt. Anna lässt das Handy liegen und merkt, wie ungewohnt still ein Frühstück sein kann. Das löst nicht alle Aufgaben des Tages, aber Anna erkennt, sie kann nicht alles kontrollieren, was ihr begegnet. Doch sie kann bewusster wählen, was sie immer wieder in sich hineinlässt. Das ist keine kleine Einsicht. Viele Menschen behandeln den Geist, als müsste er alles verdauen können. Nachrichten, Streit, Werbung, Vergleiche, Lärm, Eile. Aber auch ein robuster Geist wird gereizt, wenn er pausenlos Nahrung bekommt, die ihn in Alarm hält. Deshalb lohnt sich der Blick auf Ahara. Ahara, was den Prozess am Laufen hält. Nahrung bedeutet im buddhistischen Sinn alles, was ein Leben oder einen Geisteszustand erhält. So wie der Körper nicht ohne Nahrung weiter besteht, überleben auch Gewohnheiten nicht ohne Nachschub. Ärger braucht bestimmte Gedanken, Gier braucht bestimmte Bilder. Klarheit braucht ebenfalls Nahrung. Die Tradition unterscheidet vier Arten. Erstens, körperliche Nahrung. Das ist die sichtbarste Form, Essen und Trinken. Sie erinnert uns daran, dass Praxis nicht körperlos ist. Zu wenig Schlaf, zu viel Zucker oder hastiges Essen machen den Geist oft reizbarer. Anna merkt, dass ihr Verlangen nach Ablenkung abends stärker ist, wenn sie den ganzen Tag nebenbei gegessen hat. Körperliche Fürsorge ist deshalb keine Nebensache. Sie ist ein Teil der Praxis. Zweitens, Nahrung durch Sinneskontakt, Passa. Jeder Kontakt nährt etwas. Bilder, Geräusche, Gespräche, Nachrichten, Musik, Gerüche, digitale Reize. Ein einziger Blick auf das Handy kann Vergleich, Sorge oder Begierde füttern. Ein ruhiger Spaziergang kann dagegen Weite und Erdung nähren. Es geht nicht darum, die Welt auszusperren. Es geht darum, zu bemerken, welche Kontakte deinen Geist enger machen und welche ihn klären. Diese Beobachtung braucht Ehrlichkeit. Manchmal nennen wir etwas Entspannung, obwohl es uns dumpfer macht. Manchmal nennen wir etwas Information, obwohl es nur Sorge wiederholt. Der Körper und der Ton des Geistes geben oft genauere Auskunft als unsere Rechtfertigungen. Drittens, Nahrung durch Absicht. Manu Sansetana. Absichten sind wie Samen, die wir immer wieder gießen. Wenn Anna eine Mail schreibt, um verstanden zu werden, nährt sie etwas anderes, als wenn sie schreibt, um zu gewinnen. Äußerlich kann die Handlung ähnlich aussehen. Innerlich ist die Nahrung verschieden. Diese dritte Nahrung verbindet sich eng mit Karma. Nicht nur, was wir tun, zählt, sondern aus welcher inneren Richtung wir handeln. Viertens. Nahrung durch Bewusstsein. Vijnana. Bewusstsein nährt die Welt, der wir Aufmerksamkeit geben. Wenn Anna eine Kränkung immer wieder innerlich abspielt, hält ihr Bewusstsein diese Geschichte lebendig. Was oft bewusst wird, gewinnt Gewicht. Das heißt nicht, Schwieriges zu verdrängen. Es heißt zu prüfen, nähere ich gerade Einsicht oder nähere ich Wiederholung? Schaue ich klar hin oder wärme ich das Drama auf? Diese vierte Nahrung zeigt, warum Achtsamkeit so wirksam ist.
Sobald Bewusstsein klar auf einen Prozess fällt, wird er nicht mehr automatisch weitergefüttert. Der Geist kann ein Muster sehen, ohne es ständig neu zu bauen. Gerade bei diesem Thema entstehen schnell praktische Fragen. Soll ich dann keine Nachrichten mehr lesen? Nicht pauschal. Informiert zu sein kann verantwortungsvoll sein. Die Frage ist Menge, Zeitpunkt und innere Wirkung. Wenn Nachrichten dich klarer und handlungsfähiger machen, ist das etwas anderes, als wenn sie dich morgens schon in Hilflosigkeit und Reizbarkeit werfen. Eine gute Prüfung ist, bin ich danach wacher oder nur aufgewühlter? Das klingt nach noch mehr Selbstkontrolle. Muss ich jetzt alles überwachen? Nein. Wenn die Praxis eng und kontrollierend wird, ist sie selbst schon belastende Nahrung. Gemeint ist eine freundliche Untersuchung. Was nähre ich und welche Folgen hat das? Der Ton ist entscheidend. Nicht, ich darf das nicht, sondern, was macht das mit mir? So bleibt die Praxis weich. Kann ich mich wirklich vor schlechten Einflüssen schützen? Nur begrenzt. Niemand lebt in einer sterilen Welt, aber du kannst Wiederholung und Gewicht beeinflussen. Ein schwieriger Kontakt ist etwas anderes als stundenlanges Nachfüttern durch Grübeln, Scrollen oder innere Kommentare. Praxis beginnt oft nicht beim ersten Reiz, sondern beim zweiten, dritten und zehnten Nachlegen. Genau dort wird aus einem Kontakt eine Gewohnheit oder eben nicht. Damit wird aus dem Thema eine sehr konkrete Tagesbetrachtung. Eine kleine Übung zur geistigen Nahrung. 5 bis 10 Minuten. Diese Übung hilft dir, einen normalen Tag als Ernährungsplan für den Geist zu betrachten. Nimm dafür keinen perfekten Idealtag, sondern einen ganz gewöhnlichen Abschnitt. Gerade die unscheinbaren Gewohnheiten zeigen oft am ehrlichsten, was wir täglich nähren. Erster Schritt: Eine Aufnahmequelle wählen. Wähle eine Quelle, die heute viel Raum hatte. Handy, Nachrichten, Gespräche, Musik, Essen, Arbeitstempo oder innere Selbstgespräche. Zweiter Schritt: Die Wirkung beobachten. Frage dich, was hat diese Nahrung in mir gestärkt? Wurde ich klarer, unruhiger, gieriger, freundlicher, stumpfer oder wacher? Bleibe konkret und ohne Selbstanklage. Dritter Schritt: Eine kleine Änderung setzen. Wähle für morgen eine winzige Anpassung. Zum Beispiel erst nach dem Frühstück Nachrichten lesen, eine Mahlzeit ohne Bildschirm essen oder vor einer Antwortmail einen Atemzug spüren. Schon eine kleine Änderung kann spürbar machen, dass dein Geist nicht nur passiv gefüttert wird. Du kannst mitentscheiden, was in ihm wachsen darf. Bleibe dabei freundlich. Wenn du bemerkst, dass eine Quelle dich belastet, ist das keine Niederlage, sondern brauchbare Information. Abschluss. Reflektierende Frage. Unsere inneren Muster wirken oft mächtig, aber sie brauchen Nahrung. Wenn du erkennst, was du täglich fütterst, entsteht ein sehr praktischer Zugang zu Freiheit. Du musst nicht alles auf einmal ändern. Ein bewussterer Kontakt kann bereits den Ton eines Tages verschieben. Welche eine Quelle geistiger Nahrung würdest du gern bewusster wählen, weil du ihre Wirkung auf deinen Tag inzwischen deutlich spürst?
Serienanschluss. Was wir nähren, hängt eng mit den Wurzeln unseres Handelns zusammen. In der nächsten Unterweisung betrachten wir deshalb die drei Geistesgifte: Gier, Hass und Verblendung, aus denen viele unheilsame Muster wachsen.